Willkommen zu einer neuen Episode von Doppelhelix. Ich bin Joel Eichmann, der Gründer von Green Elephant Biotech und der Host dieses Podcasts. Heute spreche ich mit Amelie Rägel, der Projektleiterin des Fraunhofer Spin-offs Tiger Shark. Tiger Shark entwickeln ein In-vitro-Hautmodell der nächsten Generation, welches als erstes alle Zelltypen abbildet, die in der menschlichen Haut vorkommen. Damit können Tierversuche reduziert und bessere Daten bei der Entwicklung von pharmazeutischen und kosmetischen Produkten erhoben werden. Außerdem sprechen wir darüber, wie Amelie in Social Media hunderttausenden Menschen den wissenschaftlichen Alltag zugänglich macht und dafür begeistert. Viel Spaß beim Hören!
Und dann machen die Organoide bzw. die Zellen im Organoid alles selbst. Die Zell-Zell-Kommunikation der unterschiedlichen Zelltypen werden dann zu den unterschiedlichen Zelltypen auch differenziert. Das heißt, wir differenzieren nicht einzelne Zelltypen und bringen die dann am Ende zusammen, sondern in einem Organoid passiert das alles automatisch oder selbst. Und das ist eigentlich so diese Schönheit der Biologie, dass wir noch gar nicht verstehen, wie die das machen, aber sie schaffen es. Und dann entstehen nach 120 Tagen stecknadelkopfgroße Hautmodelle, die auch haarig sind.
Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
So, hallo Amelie, schön, dass du heute bei mir bist.
Hi, freut mich sehr.
Sag mal, Amelie, was war denn dein erster Job im Labor? Wofür musstest du das erste Mal eine Pipette in die Hand nehmen?
Tatsächlich bei Tissue Engineering in Würzburg, wo ich jetzt auch arbeite. Das war 2016, das war mein allererstes Praktikum im Bachelorstudiengang.
Im Bachelorstudiengang. Du hast Biologie studiert?
Genau, ich habe Biologie studiert und da habe ich schon mit den ersten Hautmodellen gearbeitet.
Ja, Hautmodelle haben dich dann eigentlich durch deinen kompletten Werdegang begleitet. Du bist heute die Projektleiterin bei Tiger Shark Science. Ihr macht In-vitro-Hautmodelle. Magst du uns ganz kurz mitnehmen, was Tiger Shark macht?
Sehr gerne. Zum Einstieg sage ich immer unseren One-Sentence-Pitch. Wir züchten menschliche Haut, um Tierversuche zu reduzieren und die Pharma- und Kosmetikindustrie damit zu unterstützen und die Hautforschung zu verwässern.
Fantastisch.
Danke, als ob ich es geübt hätte. Wir machen genau das. Wir züchten Hautmodelle, unterschiedliche Komplexitätsstufen im Labor von Primärzellen, also von Spenderhaut, über auch humane induzierte pluripotente Stammzellen und können somit unterschiedliche Komplexitätsstufen darstellen der Haut.
Fantastisch. Und zwischen einem Praktikum im Studium und man gründet eine Firma, passiert ja einiges. Wie seid ihr da hingekommen oder wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
Ja, tatsächlich war immer der Wunsch, ich will in Richtung Tissue Engineering gehen. Das hat mich total fasziniert von Anfang an und dass es dann mal Haut sein würde, hätte ich tatsächlich nicht gedacht bis zu meinem ersten Praktikum und dann war ich total begeistert, dass man ein komplettes Organ im Labor wirklich kultivieren kann und auch in der Komplexität die ganzen epidermalen Hautschichten sich auch wirklich so ausbilden und man kann wirklich Testungen damit auch durchführen und Tierversuche ersetzen. Und dann habe ich meine Bachelorarbeit aber tatsächlich in einem ganz anderen Institut gemacht, direkt nebenan in der Physiologie, total Grundlagenforschung. Habe dann auch erstmal mit einem anderen Organ gearbeitet, bis ich danach gemerkt habe, okay, ich finde das Organ Haut total spannend. Ich will im Tissue Engineering arbeiten, weil ich die angewandte Forschung total spannend finde. Aber ich will auch irgendwie wissen, warum dieses Modell funktioniert oder wie ich das auch verbessern kann. Und da kommt die Grundlagenforschung ins Spiel. Und deswegen habe ich in meiner Masterarbeit vorgeschlagen, dass doch beide Institute zusammenarbeiten können. Die Grundlagenforschung auf der einen Seite und die angewandte Forschung auf der anderen Seite, dass ich eine interdisziplinäre Masterarbeit machen kann. Und habe dann da wieder Hautmodelle machen dürfen. Habe die miteinander histologisch verglichen mit richtiger Haut. Und daraus ist dann meine Doktorarbeit entstanden. Nur noch beim Tissue Engineering, also beim Fraunhofer und an der Universität Würzburg. Und jetzt sitze ich hier bei dir und versuche gerade, mein Startup zu gründen mit meinem Projektteam.
Sehr, sehr spannend. Und wir haben schon gesagt, ihr macht Hautmodelle. Hautmodelle klingt ja erstmal, verzeih mir das, wie ein alter Hut. Hautmodelle gibt es schon ziemlich lang. Ich meine, dass wir schon in den 90ern Tierversuche für Kosmetika zumindest verboten haben. Hol mich ab, ob das korrekt ist und wo wir da heute stehen. Aber Was macht ihr denn anders, beziehungsweise was hat sich denn da im Laufe der Zeit entwickelt?
Tatsächlich, Tierversuche wurden 2009 bis 2013 dann verboten für Kosmetik. Und ich glaube, sogar in den 60ern, 70ern hat es schon angefangen, so die ersten Zellen, Hautzellen dann auch zu kultivieren und da so ein rudimentäres Modell aufzubauen. Vor allem die erste Hautschicht, die Epidermis. Die Haut hat ja drei Hautschichten, Epidermis, Dermis und die Hypodermis. Und mit diesen epidermalen Modellen haben wir eigentlich angefangen, beziehungsweise habe ich angefangen. Da haben wir in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Florian Gröber-Becker schon lange dran geforscht und haben daraus dann im Prinzip ein weiteres Modell geschaffen, ein Vollhautmodell. Das hat dann zwei Hautschichten, die Keratinozyten auf der epidermalen Seite und die Fibroblasten in einem Kollagenhydrogel unten drunter. Und mit einem weiteren Protokoll, was wir optimiert haben, konnten wir aus induzierten pluripotenten Stammzellen dann auch wirklich alle drei Hautschichten differenzieren. Nahezu alle Zelltypen, die es in der Haut gibt, und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, zwischen oder neben den Keratinozyten, Fibroblasten, Adipozyten, auch eben komplexe Strukturen wie Haarfollikel oder Haarzellen. Und wir haben es geschafft, unser patentiertes Nanofaservlies zu nutzen, die Hautorganoide zu integrieren und dadurch eine Luftmedium-Grenzkultivierung zu schaffen, dass wir die Modelle auch wirklich an der Luft auch kultivieren, wie unsere Haut ja eigentlich auch so die ganze Zeit Luft abbekommt. Und dadurch konnten wir auch ein Haarwachstum in der Zellkultur darstellen, das weit über die standardmäßigen 9 Tage hinausgehen. Wir schaffen über 4 Wochen wirklich Haarwachstum auch darzustellen und auch quantitativ zu messen.
Das bedeutet, die Hautmodelle, die ihr entwickelt habt, können deutlich länger angewendet werden, beziehungsweise über ein,
ja? Genau, die können länger angewendet werden, brauchen aber auch eine längere Kultivierungs- oder Entwicklungszeit von über 120 Tagen. Im Vergleich dazu, die standard-simplen Modelle sind innerhalb von 4 Wochen komplett fertig und man kann da auch schon seine Experimente daran durchführen. Das Spannende ist aber, dass es die embryonale Hautentwicklung wirklich nachstellt mit unseren Modellen und somit können wir auch schon zu frühen Zeitpunkten die Hautentwicklung uns anschauen zum Beispiel.
Was bedeutet das konkret auch für den Anwender? Welche Tests sind damit möglich, beziehungsweise welche Daten können damit besser erhoben werden als mit den bisher verfügbaren Modellen?
Da vergleiche ich ganz gerne immer den Tierversuch, der noch notwendig ist tatsächlich, aber doch sehr große Unterschiede zeigt. Also zum Beispiel eine Maushaut ist nicht wie eine menschliche Haut. Wir haben nicht so ein haariges Fell. Die Maushaut ist viel, viel dünner und hat auch noch einen Muskel unten drunter, was zum Beispiel bei Wundheilungsversuchen einen ganz krassen Unterschied macht, wie eine Wunde zuhält. Durch menschliche Haut ist es wirklich diese Migration von Zellen, die Extrazellulärmatrix, die Proliferation. Und bei der Maus ist es eher eine Kontraktion durch diesen Muskeln. Und es gibt noch viele weitere anatomische Unterschiede. Auch bei Schweinehaut zum Beispiel, die dann schon ähnlicher ist als die menschliche Haut, aber dann halt eben doch nicht genau die menschliche Haut darstellt. Und die Übertragbarkeit mit unserem menschlichen Modell ist dadurch einfach besser gegeben dann auch. Kommt auch immer darauf an, welche Fragestellungen zum Beispiel auch Kooperationspartner oder Kunden, Pilotkunden haben, die wir damit mit unserer Plattformtechnologie auch adressieren können.
Jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen, weil wir eben gesagt haben, Tierversuche sind verboten. Jetzt fängst du an, nochmal mit dem Tier zu vergleichen. Tierversuche sind verboten für Kosmetika, genau. Aber notwendig für pharmazeutische Entwicklung, korrekt?
Genau, das ist korrekt. Auch in der Grundlagenforschung, wenn wir Richtung Hautentwicklung gehen zum Beispiel, braucht man da auch gute Modelle und da wäre es natürlich am besten, wenn man menschliche Haut nimmt anstatt tierische Haut, weil es da eben Unterschiede gibt. In der Kosmetikindustrie sind unsere Pilotkunden vor allem aber am Haarwachstum zum Beispiel interessiert und daran Testungen zu machen, während in der Pharmaindustrie für Medikamentenentwicklung dann zum Beispiel Nebenwirkungen total spannend sind, die dann in der Haut auch vorkommen oder auch ein Haarverlust, den man gar nicht haben möchte.
Haarwachstum ist spannend, das heißt, die Kunden testen tatsächlich verschiedene Komponenten, verschiedene Cremes, Applikationen, was auch immer, um zu schauen, ob man damit Haarwachstum wiederherstellen kann.
Ja, genau. Und auch die Pigmentierung tatsächlich, die ist auch spannend. Wenn man natürlich Anti-Haargrau zum Beispiel oder das Ergrauen des Haares aufhalten kann, finden sie auch ganz spannend.
Gut, Ich melde mich in 3-4 Jahren. Dann lass uns einmal noch etwas tiefer in euer Produkt einsteigen. Was ich total gerne verstehen würde, ist, wo kommen die Zellen her, die ihr benutzt? Und wie kommt man von diesem Ausgangsmaterial zu einem Produkt, das beim Kunden eingesetzt werden kann? Da muss ja unglaublich viel passieren. Du hast eben erwähnt, ihr startet mit Stammzellen, die müssen differenzieren. Ihr differenziert aber in ganz viele verschiedene Zelltypen. Magst du uns einmal durch den Prozess durchführen?
Gerne. Wir beziehen unsere iPSC über die Europäische Stammzellbank EBISC und können da dann im Prinzip unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliches Alter dann auch differenzieren und haben so unterschiedliche Hautmodelle am Ende auch, damit wir auch breiter testen können. Zum Beispiel gerade für Medikamente ist es natürlich wichtig, sowohl weibliche als auch männliche Modelle zu haben. Wir starten mit einem Differenzierungsprotokoll. Das geht ungefähr 12 Tage. Wir haben das semi-automatisiert jetzt gemacht, dass wir wirklich hands-on gar nicht mehr so viel machen müssen, weil es tatsächlich viel Pipettieren ist von A nach B und ein paar Flüssigkeiten, was am Anfang noch Spaß macht, aber irgendwann wird es halt zur Standardaufgabe und da lassen wir uns gerne mit Gerätschaften und Robotik unterstützen. Und dann geht es tatsächlich in die Kultivierung. Und die Kultivierung ist recht unspektakulär, was wir machen. Wir arbeiten mit Bioreaktoren, das heißt, wir wollen da vollautomatisiert sein. Ein Live-Tracking der unterschiedlichen Faktoren dann auch haben. Quality-Management dadurch auch verbessern. Und dann machen die Organoide bzw. die Zellen im Organoid alles selbst. Die Zellkommunikation der unterschiedlichen Zelltypen werden dann zu den unterschiedlichen Zelltypen auch differenziert. Das heißt, wir differenzieren nicht einzelne Zelltypen und bringen die dann am Ende zusammen, sondern in einem Organoid passiert das alles automatisch oder selbst. Und das ist eigentlich so diese Schönheit der Biologie, dass wir noch gar nicht verstehen, wie die das machen. Aber sie schaffen es. Und dann entstehen nach 120 Tagen stecknadelkopfgroße Hautmodelle, die auch haarig sind.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie die das schaffen. Aber wie schafft ihr es denn, die Stammzellen dazu zu bringen, in dieser Art zu differenzieren?
Wir geben unterschiedliche Wachstumsfaktoren zu unterschiedlichen Zeitpunkten dazu. Und durch einen halben Mediumwechsel zum Beispiel können wir diese Faktoren, die die Zellen dann auch wieder ausschütten, noch in der im Medium behalten. Und somit können diese Faktoren auch wieder andere Zellen anschubsen, sage ich mal, um weiter zu differenzieren oder in andere Zelltypen.
Diese Organoide, die dann entstehen, die das fertige Produkt sind, wie groß sind die?
Die sind 2 Millimeter im Durchmesser groß.
Und das reicht?
Genau, das reicht. Wir haben da unterschiedliche Anzahlen an Haare dann auch. Manche sind mehr behaart, andere weniger. Manche sind stark pigmentiert, andere weniger stark pigmentiert. Aber für Testungen von Substanzen reicht diese Größe tatsächlich aus. Wir haben trotzdem über 1 Million Zellen in jedem Modell.
Und der Kunde bekommt die dann in einer 96-Well-Platte vorliegend oder wie kann man sich das vorstellen? Also verschickt ihr dann wirklich die lebenden Zellen zum Kunden?
Mhm, genau. Dadurch, dass wir die auf unsere Nanofaser-Trägerstruktur integrieren, sind wir im Air-Liquid-Interface und in einem Insert-System und können dann in einem 24-Well-Format die Modelle verschicken. Das haben wir auch schon mit 2 Pilotkunden gemacht und das hat auch ziemlich gut funktioniert.
Was ihr jetzt macht, ist ja im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, gesunde Haut nachzubilden, damit man da entweder Nebenwirkungen von Medikamenten oder die Wirkung von Kosmetika testen kann.
Genau.
Da ist das Thema Haut ja noch nicht zu Ende. Ja. Ich denke in zwei Richtungen. Das eine ist hier so das Thema Hautersatz, Transplantat, wo man sehr, sehr große Mengen braucht. Das andere Thema ist, man müsste dann ja eigentlich in der Lage sein, auch kranke Haut oder alte Haut abzubilden. Also entweder zum Beispiel Haut, die besonders alt und schon faltig ist oder vielleicht sogar UV-geschädigte Haut, um zu schauen, ob man da entsprechend regenerieren kann. Oder aber auch Haut, zum Beispiel ein Hautkrebsmodell müsste doch auch möglich sein, oder?
Genau, tatsächlich sind wir da gerade auch dran. Gar nicht so sehr das Projektteam Tiger Shark sein, sondern in Kooperation mit der Hautgruppe beim Fraunhofer. da gibt es eine Doktorarbeit und da werden gerade Hautkrebsmodelle erzeugt, dass wir Tumorzellen von Patienten nutzen, die fusionieren mit unserem Hautorganoid und dann auch wirklich Änderungen in der Extrazellulärmatrix zum Beispiel sehen. Und somit können wir besser das TME, also das Tumor Microenvironment, nachbilden, was ja auch ganz wichtig ist oder einen großen Einfluss hat bei der Tumorentwicklung zum Beispiel auch. Das ist eine Pathologie, die wir gerade angehen, aber wir gehen auch andere Pathologien an, zum Beispiel Hautfibrose, also die überschüssige Narbenbildung, sehr viel Kollagen-1-Produktion, was damit einhergeht. Da haben wir dann auch gesehen, wir sehen Verlust bei den Proliferationsmarkern der Stammzellnische im Haar zum Beispiel. Das war sehr spannend. Auf der anderen Seite machen wir aber auch zum Beispiel Infektionsstudien mit den Hautorganoiden. Das war Teil meiner Doktorarbeit. Da haben wir eine infizierte CC-Fliege genutzt. Die hatte einen Parasiten und die haben wir dann stechen lassen in unser Hautorganoid. Und konnten dann die Parasiten im Hautorganoid nachverfolgen und schauen, an welchen Zelltyp die eigentlich gehen. Und das waren die Adipozyten. Das war ganz spannend zu sehen, weil in den simplen Modellen, im Vollhautmodell, haben wir gar nicht die Adipozyten drin und konnten das auch gar nicht dann so beobachten. Also du siehst, es gibt eigentlich ganz viel, was man machen kann und es sind jetzt nur wirklich ein paar Hautkrankheiten, die wir ad hoc angegangen sind, aber es gibt natürlich noch so viel mehr. Und auch Alterung tatsächlich spielt eine große Rolle. Wir haben auch schon Sonnenbrand induziert bei unseren Modellen.
Sehr gut. Bestimmt kontrolliert mit einer UV-Lampe und exakt, nicht einfach im Sommer rausgestellt. Ja. Cool. Vielleicht nochmal zur Entwicklung von dieser ganzen Technologie. Du hast da jetzt schon einige Jahre deines Lebens reingesteckt. Was waren denn so die größten Challenges, die ihr auf dem Weg hattet und wie habt ihr die gelöst?
Ich finde, es ist immer eine Herausforderung, mit biologischem Material zu arbeiten, mit Zellen, weil die machen manchmal, was sie wollen. Egal wie gut man plant, egal wie gut man sie versorgt und diese Stressresistenz muss man einfach abhaben, dass das manchmal doch nicht genauso klappt, wie man es geplant hat und einfach mit der Biologie gehen. Dadurch wird das Leben ein bisschen leichter. Ansonsten Herausforderungen ist tatsächlich immer einen neuen Antrag schreiben. Wie kriegen wir Finanzierung? Wie können wir das Projekt wirklich weitermachen? Das ist so ein Punkt und der Bioreaktor, den wir zum Beispiel auch gekauft haben, hatte, sagen wir mal, eine Verspätung von 6 Monaten jetzt fast, was bei einem 18-monatigen Projekt schon ein bisschen lange ist. Auch solche Herausforderungen gibt es dann, die man guckt, wie man es dann am besten angeht und trotzdem umsetzen kann, ohne in kompletten Stress zu verfallen.
Sehr spannend. Okay, ich habe noch ein anderes Thema, über das ich mit dir sprechen möchte.
Gerne.
Und zwar, du bist ja unglaublich erfolgreich in Social Media. Ich habe geschaut vorhin, du hattest weit über 400.000 Abonnenten auf TikTok. Du bist da bekannt als die Wissenschaftlerin. Zum Vergleich für meine Eltern, die hier nicht zuhören, die FAZ hat etwa 280.000 Abonnenten und das ist für Print und digital zusammen. Also eine unglaubliche Zahl Menschen, die dir zuhören und zuschauen, wie du einfach deinen Alltag im Labor zeigst. Jetzt wirklich schon seit einigen Jahren. Du gehörst wahrscheinlich zu den erfolgreichsten Wissenschaftskommunikatorinnen in Deutschland. Wie hat das Ganze bei dir angefangen und warum hast du das überhaupt gemacht? Ich meine, es ist ja neben Master- oder Doktorarbeit, je nachdem, wann du das gestartet hast, man hat ja eh schon unglaublich viel zu tun und die Videos machen sich ja auch nicht von selbst.
Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich während der Corona-Pandemie angefangen. März 2020 wurde ins Homeoffice geschickt, so wie alle meine Kolleginnen. Und klar, man hat Publikationen geschrieben, Anträge, aber man hatte doch ein bisschen mehr Zeit. Und ich habe währenddessen eigentlich schon 3-4 Jahre lang immer mein digitales Tagebuch geführt. Das war mein privater Instagram-Account und da habe ich immer Videos gedreht, geschnitten und mich kreativ ausgetobt neben diesem analytischen Beruf. Und dann dachte ich mir, okay, während Corona irgendwie wird es nicht so richtig kommuniziert. Was ist gerade los? Was ist eine Pandemie? Was ist ein Virus? Und dann dachte ich, gut, dann mache ich selbst und spreche einfach mal und sag wirklich mit Wissenschaftscontent, was was da passiert gerade, auch mit der Impfstoffherstellung, was ich total faszinierend fand als Wissenschaftlerin, wie schnell das plötzlich geht, wenn man halt doch Geld hat für die Forschung. Und dann kam das auf TikTok total gut an. Und der Alltag einer Wissenschaftlerin oder mein Alltag, ist dann ist erstmal viral gegangen mit über 1 Million Views. Und das war dann wirklich so, dieses Interesse ist da. Die Leute wollen ins Labor gucken, die wollen mal wissen, was wir eigentlich so machen. Und wir haben ja auch so einen Auftrag an die Gesellschaft, nicht nur Daten zu generieren, sondern auch eigentlich zu kommunizieren. Und dann ist es ein Selbstläufer gewesen. Und es hat total viel Spaß gemacht. Und ich habe von Anfang an alles alleine gemacht, bis ich dann gemerkt habe, okay, jetzt wird's doch ein bisschen viel. Und dann habe ich mir nach und nach ein Team zusammengestellt, ein Manager, das mich unterstützt. Und ja, da ist eins zum anderen gekommen. Und deswegen bin ich damit auch selbstständig tatsächlich, so nebenbei noch.
So nebenbei noch. Neben Gründung und Doktorarbeit ist fertig.
Ja.
Klasse. Was sind das für Leute, die dir zuschauen? Also wen erreichst du damit?
Ganz unterschiedlich, kommt auf die Plattform drauf an. TikTok, natürlich junges Publikum. Gerade Leute, die eigentlich gar nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Deswegen mache ich meine Videos auch so, dass man kein Vorwissen haben muss, damit man meine Videos versteht. Auf Instagram ist es dann tatsächlich ein bisschen fachspezifischer. Das sind dann wirklich wissenschaftsinteressierte Leute dabei, aber auch durchweg von jung bis alt. Und auf LinkedIn tatsächlich, das sind die Hardcore-Nerds. Also das ist mein Netzwerk. Das sind Wissenschaftler wie du und ich sozusagen. Die wissen dann wirklich, was wir eigentlich so definitiv im Labor machen.
Jetzt hast du jahrelang deinen Alltag als Wissenschaftlerin gezeigt. Du hast mir vorhin schon erzählt, du bist gar nicht mehr so viel im Labor jetzt als Gründerin. Und wahrscheinlich wird es immer weniger. Ich selber darf auch gar nicht mehr ins Labor. Wird aus die Wissenschaftlerin jetzt die Gründerin? Oder welchen Content haben wir in Zukunft von dir zu erwarten?
Ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil natürlich jede Content-Änderung so ein bisschen auch die Community vielleicht negativ beeinflusst, dass sie eigentlich gar nicht sehen wollen, was ich als Gründerin mache, sondern die haben mich ja abonniert, weil ich die Wissenschaftlerin im Labor war und die wollen Wissenschaftscontent. Und deswegen entwickle ich gerade meinen Kanal auch so ein bisschen weiter und gucke, in welche Richtung möchte ich auch gehen, was möchte ich teilen, was kommt auch bei der Community an. Und das ist total spannend, auch in Bezug auf Tiger Shark Science, inwiefern machen wir da Wissenschaftskommunikation als Projektteam jetzt und später dann auch als Startup, inwiefern die Marke, die Wissenschaftlerin wird da auftreten zum Beispiel auch. Das sind alles so spannende Fragen, die sich nach und nach dann auch entwickeln. Was mir ganz wichtig ist, mir soll es immer noch Spaß machen, dass ich Wissenschaftskommunikation mache. Für mich ist es tatsächlich ein Hobby, das will ich nicht missen, egal wie stressig es wird. Aber ich glaube, das entwickelt sich dann auch mit der Zeit.
Und wie du sagst, also Wissenschaftskommunikation ist so wichtig. Wir haben als Wissenschaftler, bleiben wir immer so auf unseren kleinen Konferenzen, super fachspezifisch. Wir sprechen eine komplett andere Sprache. Mhm. Man merkt im Alltag, wenn man mit seinen Freunden spricht, was machst du da eigentlich im Labor, dass man da überhaupt total nachdenken muss und dran arbeiten muss, überhaupt die Themen runterzubrechen. Von daher, ich finde es total beeindruckend, was du da aufgebaut hast, sowohl an Content als auch an Community, weil es sicher auch, gehe ich mal davon aus, sehr inspirierend ist. Also auch zu zeigen, hey, man kann als junge Frau eine tolle Karriere unter diesen ganzen Nerds machen. Man muss kein graues Mäuschen sein, sondern man kann einfach als ganz normaler junger Mensch einfach Wissenschaft machen. Das schließt sich nicht aus. Man muss nicht schräg sein.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Aber ja, mir ist es ganz wichtig und mir war das am Anfang auch gar nicht so bewusst, dass man so ein Role Model auch sein kann. Und selbst wenn man nur 1, 2 Personen oder junge Mädchen erreicht, die mich aber dann auch fragen in den Nachrichten, hey, ich würde auch gerne Biologie studieren, was muss ich dafür können? Oder ich habe mich jetzt angemeldet, ich bin jetzt im Biostudium. Sowas freut mich dann schon sehr, weil ich ein Role Model sein möchte, das auf Augenhöhe ist. Wenn ich das schaffe, dann schaffst du das erst recht und nicht mich vergleichen möchte mit Marie Curie, weil nein, ich werde keine 2 Nobelpreise in meinem Leben erreichen, da bin ich zu realistisch. Aber ich glaube, es braucht sowohl die großen Role Models als auch die kleinen, die einfach wirklich auf Augenhöhe sind.
Ja, und gerade die kleinen, die ihren Alltag zeigen, also von Marie Curie wissen wir nicht allzu viel, außer ihre Tagebücher, ihre Laborbücher, ihre Forschung. Von daher, falls du den Nobelpreis gewinnst, wissen wir sehr viel mehr über dich.
Das stimmt.
Ich habe eine abschließende Frage. Mhm. Nochmal zurück zu Tiger Shark. Warum Tiger Shark? Hat das irgendwas mit der Haut zu tun? Gibt es da eine Geschichte dahinter? Weil der Name ist unglaublich cool.
Tatsächlich, wir haben den internen Fraunhofer Accelerator gemacht und da musste man natürlich einen Projektnamen sich ausdenken und wir hatten einen am Anfang, der wurde jedes Mal falsch ausgesprochen, falsch geschrieben, konnte sich keiner merken und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen neuen Namen und zusammen mit den Co-Gründern Dr. Dieter Kronenberg und Professor Dr. Florian Gröber-Becker haben wir uns dann hingesetzt und gesagt, wenn wir wirklich ein Startup gründen sollten, was zu damaliger Zeit noch ein bisschen unrealistisch war, wie wollen wir es nennen? Und dann habe ich gemeint, okay, unsere Lieblingstiere. Tiger und Hai und dann Science, damit es ein bisschen seriös ist.
Ja.
Aber bleibt hängen.
Absolut, absolut. Das ist was ich immer an der Kommunikation von Science-Unternehmen auch kritisiere. Die Namen klingen alle gleich. Mhm. Also es gibt so viele Biotech-Unternehmen, die alle irgendwo ein Zell-Gen und sonst irgendwelche Phrasen oder Füllwörter drin haben, wo man aber über so Konferenzlisten schaut, die Aussteller und denkt, ich kenne das Logo, aber eure Namen klingen alle gleich. Ja. Und daher Glückwunsch, dass ihr hier was Griffiges gefunden habt.
Dankeschön. Aber ich meine, Elefanten, Tigerhaie, die fallen auf.
Das hilft tatsächlich. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich werde euch weiter beobachten und wenn es irgendwie geht, unterstützen.
Ja, danke dir. Hat mich sehr gefreut und wir sehen uns bestimmt auf der nächsten Konferenz wieder.
Ganz bestimmt. Dann bis bald. Ciao. Tschüss.
Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast und lass eine nette Bewertung da. Wenn du Anregungen hast, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail an feedback@doppelhelix.fm. Du kannst mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Dort poste ich Einblicke von uns, Green Elephant Biotech und auch zu Themen rund um die Biotech-Branche. Bis zum nächsten Mal bei Doppelhelix.